Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Mein Name ist immer noch Lenny Willowood, yeah. Und heute reden wir über ein Thema, über das ich mich eigentlich seit den letzten 2 Jahren immer wieder mit auseinandersetzen musste, was mich beschäftigt hat. Der Populismus, aber nicht nur der Populismus einfach nur so im Raum. Ich muss mal kurz mein Mikrofon etwas lauter machen. Ah, viel besser. Viel besser. Nicht nur der Populismus, der irgendwo im Raum steht, den man nicht klar definieren kann, da wollen wir uns heute ransetzen, sondern tatsächlich mit einem Themengebiet, nämlich wenn Populismus die Welt regiert. Es gibt viele Punkte, an denen man da rangekommen ist. Populismus müsste man sich dafür erstmal aufdröseln und ich frage da mal wieder unseren Freund Wikipedia. Da steht nämlich, dass der Begriff Populismus als sozial von den jeweiligen Sozialwissenschaften, die dann wieder kritisch zu hinterfragen sind, denn sie sind ja nicht absolut rational, meistens versuchen sie es zu sein, aber sind keine Hardproofs, sondern immer nur weiche Beweismechanismen. Und das ist ein Phänomen. Einerseits handelt es sich dabei um so ein ganz klassisches, unspezifisches Schlagwort, zum Beispiel wie Hipster. Was ist ein Hipster? Was ist ein Hipster? Kann mir das jemand sagen? Ich habe es für mich definiert, aber ist das allgemeingültig? Beispiel, Hipster ist für mich jemand, der unreflektiert konsumiert, sich aber auch nach dem Mainstream orientiert. Das meistens unterbewusst und nicht in einer großen Reflexion sein eigenes Leben betrachtend. Das ist für mich ein Hipster. Jemand, der versucht, hip zu sein. Und der Begriff ist schon alt und deswegen trennt er dem schon hinterher. Jemand, der nicht versucht, möglichst gut er selbst zu sein, sondern wie jemand anders zu sein. Weil er sich das selber gar nicht zutraut oder soweit gar nicht denkt. Das ist aber ein anderer Punkt. Was ist Populismus? So. Ich habe mich schon oft damit rumgeschlagen in Musik, dass zum Beispiel Pop, der erste Teil des Begriffs, dass Popmusik auf der einen Art etwas Schlechtes, Negatives ist, denn bei Musik wie bei Geschmäckern erkennt man sehr schnell, die Masse teilt nicht den eigenen Geschmack und deswegen identifiziert man sich nicht mit der Masse und deswegen findet man Massenmusik in der Regel nicht so gut, viele. Außer man setzt sich nicht damit bewusst auseinander, sondern konsumiert unreflektiert. So, und Popmusik ist zum Beispiel auf der einen Seite ein Begriff, der ganz klar für sowas steht, der aber auf der anderen Seite ganz klar und ganz eindeutig und wie nur irgendwas auch noch für ein Musikgenre steht. Popmusik, was für ein Klangbild steht, was für weiche Musik eher steht, oftmals mit Gitarre oder einem Klavier in seinen Grundtönen und dann dementsprechend dann auch mit einem Schlagzeug und einer Bassline und einem Sänger oder einer Sängerin. Nicht einem Rapper oder so, sondern wirklich einem Sänger. So, und in Deutschland zum Beispiel wird da noch ganz viel überschnitten. Zum Beispiel ist für mich, wenn etwas Popmusik ist, weil das Klangbild so ist, dass ich drauf defekieren möchte, dass ich es schlecht finde, dann würde ich es zum Beispiel als Schlager definieren für mich. Weil wir haben zum Beispiel gar keine klassische Popmusik, nur sehr wenig. Olli Schulz ist Pop. So. Aber nicht wirklich populär. Das Klangbild ist Pop, aber er ist als Person populär, aber nicht seine Musik. Nicht so sehr, dass er irgendwie riesenreich davon wird. Na, wirst du eh nicht mehr von Musik. Egal, anderes Thema. Populismus ist mittlerweile in unserer Gesellschaft ein politischer ein Schlagwort, ein Kampfbegriff, wenn man so möchte. Ist oftmals geprägt von der Ablehnung von Machteliten um eine eigene Institution, um Anti-Intellektualismus. Genau. So ein ganz scheinbar unpolitischem Auftreten sozusagen. Eine Berufung auf den gesunden Menschenverstand und die Stimme des Volkes, eine Polarisierung oder eine Personalisierung oder auch eine Moralisierung, um Argumente, zum Beispiel, die man dann ad populum führt, sozusagen. Der politische Populismus zum Beispiel betont ganz häufig den Gegensatz zwischen dem Volk und der Elite. Also Populismus ist ganz oft einfach betrachtend. Das bedeutet, man zieht Linien ohne zu gucken, was auf der Linie ist, sondern man macht zum Beispiel das Volk, es gibt das Volk und dann gibt es die Elite oder die Volksverräter, was weiß ich, es gibt das Volk und die Volksverräter. Und wer dazwischen ist, den gibt's nicht. Du bist nur links oder du bist nur rechts, es gibt nur Schwarz, es gibt nur Weiß, es gibt nur Deutsche, es gibt nur Juden. Hatten wir alles schon, war nicht so gut, wissen wir alle. Aber das ist im klassischen Sinne Populismus per Definition von Wikipedia. Wir wissen, Wikipedia kann jeder was reinschreiben, ihr könnt es also verändern. Aber oftmals ist es ein guter Referenzwert, um sich an Definitionen und an Begrifflichkeiten in der Gesellschaft ranzutasten. So. Dementsprechend gibt es zum Beispiel auch Begriffe wie Linkspopulismus oder Rechtspopulismus, die dann eben das Ganze so aufbauen. Es gibt dann auch politische Bewegungen wie der Peronismus oder der Pujadismus, aber das sind ganz andere Sachen, die dann irgendwie noch in andere Bereiche gehen. Was ist denn erstmal, wenn wir das jetzt betrachten, diesen politischen Populismus, dem die Menschheit immer mehr ausgesetzt ist im Endeffekt, liegt dem eigentlich zugrunde? Die Ursache, so sieht es zumindest Wikipedia ist, die populistischen Tendenzen aufbauen dadurch, dass es eben eine fehlende Bürgernähe gibt. Dadurch, dass es eine große Distanz zwischen Interessen und der Sprache einer Gemeinschaft und dem Regierenden oder dem Establishment eben gibt. Aber das sehe ich gar nicht so. Das sehe ich grundsätzlich nicht so. Ich glaube, das ist ein Faktor bei Populismus. Populismus ist immer dann, wenn jemand existenzielle Ängste hat, aus welchem Grund auch immer, werden sie hervorgerufen von jemandem, der versucht, sich so zu inszenieren als Populist, oder sind sie auch schon bereits dort und die aufgegriffen werden und der Einfachheit halber simpliziert werden. Das bedeutet, ich habe ein Problem. Ich habe zum Beispiel ein Problem darüber, dass ich zu viele Flüchtlinge in mein Land kommen und direkt in meine Stadt kommen, weil ich jetzt nicht mehr zum Sport gehen kann, weil die Sporthalle voll mit Flüchtlingen ist. So. Sich da schlecht zu fühlen, muss ja gar nicht abwertend oder negativ erstmal sein. Man kann sich da doch trotzdem, kann das doch trotzdem blöd finden. Man könnte da zum Beispiel auch die Konsequenz daraus ziehen, dass man extra für Flüchtlinge ein neues Heim baut, alle zusammen. Jeder nimmt einen Stein und irgendwie oder irgendwie Spachtel und dann baut man einfach Stein auf Stein ein wunderschönes großes Haus für diese Flüchtlinge. Und dann können die dann auch zum Sport in die Sporthalle gehen. Es muss nicht zwangsläufig so sein, dass man jetzt einfach da abschneidet. Aber genau das tut der Populismus. Der Populismus sagt, es gibt die und es gibt uns. Die sind anders als wir. Man schaut nicht auf mögliche Gemeinsamkeiten oder auf Optionen und auf Konstruktivismus, sondern man schaut auf sich selbst. Der Vorteil an Populismus ist, es macht vieles einfacher für einen. Der Nachteil ist, er ist nicht konstruktiv. Er ist nie konstruktiv, nie in keiner Form, die mir je begegnet ist. Und ich werde gleich ein paar Beispiele bringen, ist Populismus in irgendeiner Form konstruktiv. Er ist immer nur für die Personen, die es betreiben, konstruktiv. Weil die Personen, die ihn betreiben, eine größere Reichweite generieren, mehr Aufregung generieren, dementsprechend dann auch mehr Sendezeit zum Beispiel bekommen oder auch mehr Sympathie bekommen oder gewählt werden oder mit dem Verhalten, was sie bisher gezeigt haben, besser durchkommen. Es kommen immer Bevorteilungen für die, die das machen, nicht für die, die sie ansprechen. Die sie ansprechen, müssen diesen Mehraufwand, diese Besserleistung für die Person, die im Endeffekt dasteht und einen unterstützt, sozusagen, der Unterstützende muss immer die Mehrleistung bringen im Endeffekt, damit dieser Populist dann im Endeffekt auch besser dastehen kann. Das heißt, wenn wir jetzt schon das Beispiel mit dem Kuchen machen, das so gerne herbeigezogen wird, und dann immer die anderen essen ein Stück vom Kuchen weg, das ist alles so schrecklich, was meistens nicht so ist, weil das differenzierter betrachtet werden kann. Aber wenn wir das jetzt mal aufgreifen, zum Beispiel, um in die Sprache zu gehen des Populismus, haben wir ein Stück Kuchen und die Person, die dir sagt, der Kuchen wird weniger, nimmt sich ein Stück weg, um dir zu zeigen, dass es weniger wird. Und bittet dich darum, dass du noch ein Stück wegnimmst und ihm nochmal gibst von deinem Stück, von dem ganzen Kuchen. im Endeffekt, aber verkauft es so, als würde es jemand anderes sein, dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir ihm jetzt dieses Stück Kuchen geben, denn ansonsten ist die ganze Torte weg. So, und das passiert auf verschiedensten Ebenen. Das passiert aus ganz vielen Gründen. Populismus gab es immer und er hat sich auch oft in der Geschichte durchgesetzt, sehr oft gegen die gebildeten Fragen, und man wähnte sich, nachdem man aus einem Weltkrieg hervorgegangen ist, der aus sehr viel Populismus auch hervorgegangen ist, ein Stück weit zumindest, der wurde gefördert dadurch, im Endeffekt wähnte man sich als die Nachfolgegeneration, die aus diesen super schrecklichen Zeiten am meisten gelernt hat, die Deutschen. Wir haben doch so viel Kacke gemacht, wir haben daraus gelernt. Wir haben jetzt allen gezeigt, wir haben daraus gelernt, wir sind soweit. Und deswegen ist man jetzt so erschrocken, dass die Mechanismen des Populismus auch noch trotzdem wieder greifen. Und als hätte man nichts gelernt. So. Und man fragt sich, warum. Und warum das jetzt auf einmal spürbarer für einen selbst wird. Warum der Populismus auf einmal transparenter wird. Für alle, im Umfeld von jedem, und auftaucht und immer erfolgsversprechender auch wirkt für alle, die sich mit Populismus auseinandersetzen, und das sind ab einem bestimmten Punkt alle Menschen irgendwo. Deswegen müssen wir gucken, warum kommen diese Mechanismen? Und da möchte ich drauf gucken, aber erstmal möchte ich gleich ein paar Themen ansprechen von gelebtem Populismus, als Fallbeispiel sozusagen. Ich weiß, heute rede ich nicht so drum rum und heute ist es sehr inhaltsorientiert, aber das ist wichtig. Das ist wichtig, und ich glaube, ich kann auf jeden Fall euch vielleicht über ein bisschen dabei helfen, Populismus zu verstehen. Zumindest so, wie ich ihn verstehe. Denn Populismus ist ein schwammiger Begriff, das haben wir ja schon mitbekommen, aber den gesellschaftlichen Punkt, auf den ich hinaus will, der sich dahinter für mich verbirgt, den möchte ich euch näher bringen. So. Und ich merke, was das für einen Stilunterschied macht, wenn ich einfach ohne Kopfhörer in das Mikrofon rede und so drauf losrede, weil ich dann nicht mich selber im Kopf habe, sondern befreiter aufspreche, drauf lossabbel, einfach einen Gedankengang komplett zu Ende ausführe und nicht mich auf eine Moderation irgendwo ausrichte. Findet ihr das besser? Findet ihr das schlechter? Findet ihr die anderen Podcasts viel besser? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da auch nur an euch orientieren. Mir ist es in dem Fall gleich, und deswegen stelle ich es euch mal aus, mir zu sagen, was ihr besser findet. Und das könnt ihr, und dann ist die Brücke geschlagen, indem ihr mir per Twitter mit an den Namen MR Willowwood mit 2W in der Mitte eine Nachricht schreibt oder einen Kommentar oder so. Reagiere ich sehr schnell drauf. Oder an Facebook, und zwar Willowwood Musik, also auf Deutsch Musik dahinter mit K. So, einfach eine Nachricht schreibt oder einen Kommentar. Ich reagiere definitiv drauf. Facebook dauert immer ein bisschen länger, weil es ist eine Fanseite und die betreue ich nicht so energetisch, weil ich einfach versuche, die Seiten einfach nur als Spiegelung meiner selbst so zu betreiben und nicht als Riesenplattform, um sich groß zu profilieren. Ich meine, auf Twitter kommentiere ich ab und zu mal irgendwelche Leute, die ich toll finde, und poste irgendwelche Bilder, die ich lustig finde. Auf Facebook spiegele ich im Endeffekt nur, was auf Twitter passiert, aber schaue regelmäßig rein. In beides. Und gucke, was so passiert. Also ich reagiere definitiv drauf. So, des Pudels Kern war aber, wenn Populismus die Welt regiert, und zu den Fallbeispielen kommen wir gleich. Erstmal möchte ich mit euch einen richtig geilen Klassiker spielen. Ich liebe dieses Lied, ich kann nicht genau sagen, warum oder was ich da so dran toll finde. Es ist, viele sagen, es ist ein Song, der ist totgedudelt. das sehe ich aber gar nicht so. Es ist ein alter Song, er ist von The Animals und heißt The House of the Rising Sun. Und ich liebe die Nummer einfach im Original, nicht gecovert oder sowas. Und den hören wir jetzt. Bis gleich. Das waren die Animals mit House of the Rising Sun. Kennt ihr, glaube ich, alle. Jeder kennt dieses Lied. Und ich glaube, alle haben es schon zu oft gehört. Unter anderem auch die KIZ-Version oder diverse andere Editionen, Versionen und Variationen. Aber ich liebe das Lied. Willkommen zurück zu Piraten der Lehre. Heute ist das Thema, wenn Populismus die Welt regiert. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen über einzelne Abschnitte der Gesellschaft in der rangehenden Chronologie sozusagen, der unmittelbaren sozusagen, vorgehen. Drei kleine Fallbeispiele. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, wo mir Populismus richtig auf, in seiner modernsten Form, in der letzten Endstufe sozusagen aufgefallen ist, ist Trump im Endeffekt. Das Faszinosum Trump. Ein Milliardär, der sich hinstellt und für die armen Leute eintritt. Nachdem er selber Hotels hat, in denen er Prunk zur Schau stellt und das wirklich sehr. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Trump-Hotel wart. Ich bin ab und zu mal zum Beispiel auch, weil mich Freunde einladen und so, obwohl ich gar nicht viel Geld verdiene, im Hilton-Hotel oder auch mal in anderen, die ich jetzt einfach mal nicht nenne, der Einfachheit halber, die durchaus den Stempel edelste Hotels der Welt, Hotelketten der Welt sozusagen verdienen, bin ich ab und zu mal. Ich komme zumindest mal dahin. Und kann mir dementsprechend immer einen Eindruck machen. Und bei einem Trump-Hotel, in dem ich war, ist mir halt aufgefallen, es ist alles so, wie sich Daniela Katzenberger edel vorstellt. Also Prunk, so prunkvoll, wie es nur möglich ist. Gold, 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 Gold. Und wenn nicht Gold, dann mindestens Diamanten. So, aber dann nicht echte, sondern Glas. Und das Ganze so günstig wie möglich, so edel wie geht, darzustellen. Und das fällt auf. Und dieser Mann stellt sich auch selber so dar. Dieser Mann ist jemand, der sich in seiner Darstellung, und wir können nicht wissen, wie dieser Mensch ist, aber wir können wissen, dass dieser Mann in seiner Darstellung versucht, sich selber größer zu machen, als er ist, und das nicht nur in einem normalen Verhältnis, wie man das bei einer öffentlichen Persönlichkeit erwarten würde, sondern schon sehr ausufernd. Er hat zum Beispiel sich in eine in diverse Fernsehserien mit reingebracht, weil die in seinem Hotelzimmer sein wollten, in Filmen. Zum Beispiel Kevin allein zu Hause, da gibt es eine Szene mit Donald Trump, weil der unbedingt sich auch noch da profilieren wollte, nur weil dieser Film in einem Trump-Hotel spielt. So, und bei Trump war mir relativ, das lässt sich einfach sagen, aber für mich war schon früh klar, der wird Präsident, weil der im Endeffekt kokettiert und klar sagt, dem Volk ging es schlecht genug in seiner eigenen Wahrnehmung, obwohl Dinge objektiv besser geworden sind, nämlich zum Beispiel eine Krankenversicherung, dass er auf diesen Zug aufstrinken konnte und sich selber so profilieren konnte. Spätestens, wenn man genau hingeguckt hat in der Art, wie er vorgegangen ist und wie er der Reihe nach totgesagt wurde und trotzdem ohne tatsächliche Inhalte, die er liefern wollte, sondern nur Versprechen, ohne also einen konstruktiven Beitrag dazu, wie er das realisieren will, sondern immer in einer Länge von 140 Zeichen à la Twitter immer wieder irgendeine Forderung aufgestellt hat. Er wird Jobs holen und Amerika wird toll und Amerika wird groß, aber wie, hat er nie auch nur klar versprochen und hat auch dementsprechend noch nichts, woran er sich halten muss. Die Sachen, an die er sich halten muss, schafft er im Moment nicht. Und daran wird er gerade gemessen, Status quo, als das wir hier aufnehmen. Dementsprechend hat er aber mit einer Art, die unnachahmlich war, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall jetzt, es geschafft, viele sehr vielversprechende Mitbewerber, die auch wirklich, sei es Bush Junior und auch diverse andere Republikaner in den Vorwahlen für die eigentliche Parteispitze sozusagen, von ganz unten, from the bottom, wie man so schön sagt, to the top, self-made eben, wie er sich auch profiliert, komplett auszustechen und das ohne Inhalte, ohne, und so definiere ich Inhalte, eine Aussage, die hinterlegt ist mit einem breiten Spektrum an Informationen, wie man dieses Ziel erfüllen will. So. Und dementsprechend ohne Inhalte und nur mit einer Aussage. Und wenn man das verfolgt hat, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt, dann ist klar, dass er auch dementsprechend eine Hillary ausstechen würde. So. Was bei Trump heraussticht in seiner Art, wie er präsidial auftritt, ist, dass er durchaus verrückt wirkt. Ich identifiziere mich auf einmal und erkenne mich, dass ich Menschen, die ich verurteile, in ihren Aussagen verstehen kann, sobald es um Trump geht. Zum Beispiel Kim Jong-un hat eine Rede gehalten über den verrückten Amerikaner, der geisteskrank ist, weil er zum Beispiel auch das Iran-Abkommen aufkündigen will, als Beispiel. Und dann denke ich mir, ja, Kim Jong-un hat recht. Und ich frage mich, was ist das für ein Satz? Wie kann man zu diesem Satz stehen, dass Kim Jong-un zu irgendetwas recht hat? Und man sagt, ja, der gute Aussage. Das ist durchaus schwierig und da muss man dann auch für sich differenzieren und nicht bloß eine Einbahnaussage treffen, nämlich sagen, nur weil das Kim Jong-un gesagt hat, ist es falsch oder so. Dann tun wir nämlich nichts anderes als selber populistisch denken. So, und Trump tritt als Madman auf, als jemand wie Ronald Reagan, mit dem er früh verglichen wurde, mittlerweile nicht mehr, weil man irgendwie sich das nicht mehr traut, zu hoffen, dass dieser Mann eine Strategie fährt, nämlich die dessen, ich mache einfach ganz verrückte Sachen und wirke so verrückt als möglich, mit zum Beispiel Reagan, der einfach immer wieder mit Kampfjets und Atomtests sozusagen gemacht hat, um die Vereinigten Staaten möglichst verrückt und gefährlich darstellen zu lassen, um den Russen sozusagen im Kalten Krieg zu verängstigen. Mal als Beispiel. Aber Trump geht weiter. Trump überlegt nicht nur, sondern ist drauf und dran, das Iran-Atomabkommen. Wo wir es gerade sagen, wird es vermutlich heute entweder auslaufen, im Laufe des Tages der Sendung, oder schon ausgelaufen sein. Ich glaube, nee, wir sind einen Tag später. Entweder ist jetzt schon alles, wir sind tot und diese Sendung wird nicht ausgestrahlt, oder der Iran ist vernünftiger als Donald Trump, denn wobei, die haben noch keine fertigen Atomwaffen. Zur Erklärung, ich werde gerade ein bisschen konfus. Ich merke es selber, vielen Dank. Der Iran hat ein Abkommen, in dem er sich verpflichtet, Atomenergie und Atomnukleartechnologie nur für Energiegewinnung zu verwenden. Und da gibt es scharfe Kontrollen und die muss er zulassen. Dafür darf er die aber haben, obwohl er ein Regime ist. So, das war so ein Mittelweg, ein Kompromiss, den man gegangen ist, weil man genau hingeguckt hat, weil man nicht gesagt hat, schwarz oder weiß, sozusagen, sondern es gibt ja auch noch Grautöne. Und hat sich für einen dieser Grautöne, für einen sehr guten Kompromiss, der eben die Region zumindest ein Stückchen stabilisiert hat und eben nicht weiter zur Destabilisierung beigetragen hat, geschlossen. So, und Trump sitzt drauf und dran, um dieses Abkommen einfach zu zerreißen. So, weil er es kann. Trump sitzt auch drauf und dran, weil er es kann, wollte mit aller Energie die Krankenversicherung abschaffen, weil das im Endeffekt mehr Geld in Umlauf bringt und das würde dann ja allen helfen, weil mehr Geld, mehr Konsum, dass das nicht funktioniert, zeigt die EZB in Europa sehr gut, also im Euroraum zumindest, mit der Nullzins-Tender-Politik funktioniert nicht, aber fernab davon stärkt es vor allen Dingen Arbeitgeber, denn Arbeitgeber müssen auf einmal keine Abgaben leisten. So. Für seine Freunde, für seine Arbeitskollegen, seine früheren und seine Partner. Wie auch immer. Es wirkt, als wäre es alles verrückt. Und ich frage mich, steckt hinter diesem Populismus, weil das ist eine populistische Strategie, einen Madman zu spielen, weil man damit ganz viele Aufschreie generiert. Und wenn man viel Aufschrei generiert, hat man viel Aufmerksamkeit. Wenn man viel Aufmerksamkeit hat, ist man in einem klassischen, zum Beispiel Schauspiel, wenn man die Welt als ein Schauspiel betrachtet, ist man der Hauptdarsteller, wenn man die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Und dementsprechend kann das alles Strategie sein. Ich frage mich, wo hört Strategie auf und wo ist Trump vielleicht, der auch mit dieser Strategie Milliardär geworden ist, wo hört die Strategie auf und wo ist er vielleicht dieses Image, was er nach außen vielleicht dargestellt hat? Vielleicht, wir wissen es nicht, wir können es nicht mit letzter Gewissheit sagen, ist er dieses eigene Image geworden vielleicht auch. Aber wir sehen am Beispiel Trump mit dem Iran und dem Abkommen, wie massiv gefährlich es ist, wenn Populisten nicht nur um Macht buhlen und versuchen, sich zu profilieren, sondern dann auch im Endeffekt diese Macht bekommen. Das ist gefährlich. Das ist so gefährlich. So. Was mich direkt zum nächsten Punkt führt. Ein etwas weniger gefährlicher aus der Sicht Deutschlands vielleicht. Brexit. Stell dir vor, es ist England und keiner geht hin. Beim Brexit haben sich Menschen eingefunden, um über den Austritt aus der EU, der Europäischen Gemeinschaft im Endeffekt, aus der dann die Europäische Union entstanden ist, zusammengefunden. Es war eine Friedensmission. Da ging es darum, Länder zusammenzubringen, um über einen langen Weg über nationale Konflikte und über Krieg hinwegschauen zu können. Damit alle auf das Gemeinwohl der anderen achten. Denn wenn ich nur auf mich selbst gucke und sage, die anderen sind jemand anderes und wenn mein eigener Vorteil dem im Weg steht, darf ich mich über die anderen hinwegsetzen. Und das ist nämlich Nationalismus. Das führt dazu, dass man irgendwann auch auf die Agenda kommt und sagt, Krieg ist ja eigentlich auch eine gute Option. Weil vielleicht habe ich ja gar keine Opfer, wenn ich eine coole Technologie habe. Und dann kann ich die anderen ganz einfach ausstechen. Krieg wird immer dann verhindert, wenn andere Interessen haben an dem, was du auch besitzt, zum Beispiel, oder was dich auch ausmacht. Der Hamburger Hafen zum Beispiel, der wird niemals Ziel von Attentaten großer Natur werden, von Selbstmordattentaten, von riesen Angriffen von irgendetwas, denn der Hamburger Hafen hat dermaßen viele Pächter und Eigentümer von einzelnen Abschnitten, dass jeder ein Interesse daran hat, dass der in seiner Form weiter besteht. Deswegen wird es da keinen Krieg geben in diesem Hafen vermutlich. So, Globalisierung zu Ende gedacht, nämlich kulturell. Und nicht kapitalistisch-wirtschaftlich orientiert, sondern kulturell, führt in der Form, wie sie in der Europäischen Union gedacht war, im Verlauf, führt dazu, dass man Konfliktinteressen wegstreut. Nun hat man aber selber gemerkt, dass man in seiner jeweiligen Region und dann später auch in seinem Land an die Macht kommt, wenn man populistisch agiert und nicht versucht, in diesen Grautönen zu denken. Und das ist beim Brexit passiert. Beim Brexit haben sich Menschen zusammengesetzt, um im Endeffekt darüber nachzudenken, ob man auf der Europäischen Union rausgeht, ob man die europäische Wertegemeinschaft und etc. eigentlich im Endeffekt in seiner Konsequenz verlässt. Das ist geschehen. Und weil Menschen zur Wahl gegangen sind, die das wollten. Und die anderen, die den Brexit eben nicht wollten, hauptsächlich nicht zur Wahl gegangen sind, hauptsächlich Junge. Die Alten haben Angst, das ist ein demografisches Problem. Menschen, die viel Leid erfahren haben, und je älter man wird, desto mehr Potenzial hat man, Leid zu erfahren. Was nicht heißt, dass nicht auch junge Menschen irgendwie schon durch Scheiße gegangen sind. Aber wenn man es gesellschaftlich betrachtet, sind eher alte Menschen schon leiderprobter. Und dementsprechend gibt es mehr Potenzial für mehr Ängste. Man häuft auch mehr Gewinn und mehr Schätze an, in irgendeiner Form, seien es emotionale, kulturelle oder auch wirtschaftliche Schätze irgendwie in seinem Leben an, als wenn man gerade ins Leben reingegangen ist. Ist logisch. Dementsprechend hat man auch mehr Verlustängste. Und dementsprechend orientiert man sich dann auch so in der Art, wie man sich da verhält. Und beim Brexit ist es so, dass die Sichtweise sehr differenziert ist eigentlich, da kommt vieles zusammen, was beim Brexit eben bedacht werden muss. Wirtschaftsinteressen, kulturelle Interessen, identifikatorische Interessen. Es wurde aber runtergebrochen auf, die bluten uns aus, es wird alles teurer und wenn ihr Geld sparen wollt, geht raus. So, das war die Hauptessenz beim Brexit. So, und ist derbe in die Hose gegangen. Mittlerweile will, glaube ich, jeder das Ganze rückgängig machen. Vielleicht klappt es noch, wer weiß schon. Dann gibt es jetzt gerade Katalonien. Katalonien ist eigentlich das älteste Problem der drei, Fragezeichen, wenn man so möchte, weil Katalonien eigentlich schon irgendwie so unter der Gefangenschaft von Spanien nach eigenem Empfinden von einigen Menschen in der Region sich weiter befindet, so wie Bayern. Das Problem hierbei ist, dass Katalonien auch wirklich dreimal so viel zahlt wie zum Beispiel Bayern in Deutschland an Abgaben. Da wird wesentlich mehr umverteilt durch Regionalität. So, und dementsprechend, weil man mehr auf sich selber guckt, hat Katalonien für sich gesagt, wir würden gerne raus. Aber das haben nicht irgendwelche gemacht, sondern ein Verbündnis aus Christradikalen, so kann man das, glaube ich, nennen, Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten und Rechtsradikalen. So, und komische Aufsplittung, ich weiß. Aber so sind die Parteien nun mal mit ihrer eigenen Bezeichnung und den Interessensgruppen, die da drin stehen. So, und hat einfach mal ein Referendum aus, ich breche es jetzt sehr stark runter, ausgerufen, um bei dem aber alle aufgewiesen waren, die quasi rechtlich da nicht hinzugehen. Das hat zur Folge gehabt, dass die Menschen quasi dahingegangen sind, die dass nur Menschen dahingegangen sind, die sich klar darüber waren, dass sie dafür vielleicht eine Strafe bekommen könnten. Was dann ausschließlich Menschen waren, die auch für den Austritt waren. Menschen, die dagegen waren, sind logischerweise gar nicht hingegangen, weil es schon von vornherein als unrechtens deklariert wurde. Das heißt, man hatte eine viel niedrigere Beteiligung und deswegen auf einmal auch eine Zustimmung. Die Realität wird vermutlich bei 50-50 liegen oder so, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr in Richtung Verbleib in Spanien. Aber diese Abspaltung erfolgte durch eine Minderheit, die aber eine höhere Wahlabstimmung hatte. Und das folgte nur dadurch, dass man eben nicht differenziert hat, sondern versimpliziert hat. So, und ich überstürze gerade alles. Das sind drei Fallbeispiele. Was das Ganze mit aufeinander sich hat, sehen wir gleich. Und jetzt spielen wir Caravan von Ella Fitzgerald. Super geiles Lied, ultra alt, mega geil. Ciao. Das war Ella Fitzgerald. Ich sag immer Flitz, ich weiß nicht warum. Caravan, ich liebe die Nummer, die ist mega geil auf dem Schlagzeug. Die ist mega geil auf dem Schlagzeug in einer richtig guten Band. Naja, wenn Populismus die Welt regiert, und ihr könnt über dieses Thema natürlich auch mit mir auf Twitter oder auf Facebook diskutieren. Wie man mich findet, habt ihr auch im Verlauf dieser Sendung rausgefunden. Ansonsten sage ich es am Ende der Sendung nochmal. So, wenn Populismus die Welt regiert, was ist dann, wie wird die Welt sein? Oh mein Gott, ich bin so allein. Was für ein Reim. Naja, egal. Wir haben jetzt gesehen, was vielleicht Populismus sein könnte. Wir haben gesehen, wo Populismus in unserer Gesellschaft agiert, was er mit der Gesellschaft macht, was er mit der Politik macht, wie er die Wirtschaft beeinflusst an Fallbeispielen. Und mir sind viele Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, dass wir dadurch die Fragen beim Bundestag zum Beispiel, die Bundestagswahlen waren ja dieses Jahr und man bekommt dann ja natürlich die Wahlarena mit, Publikum setzt sich hin und fragt den Herausforderer und manchmal auch den aktuellen Kanzler oder die Kanzlerin, wie sie es denn zum Beispiel zu dem Thema hält oder was man da machen sollte. Gesellschaftliche Fragen, was auch immer. Sie stellen Fragen und dann diese Person, die Kanzler oder Kanzlerin werden oder bleiben möchte, antwortet. Dieses Format hat sich etabliert und das sieht man immer wieder. Und ich habe es das letzte Mal und das vorletzte Mal schon ausführlich immer verfolgt, weil ich Wahlkämpfe spannend finde. Und habe mich dieses Jahr sehr verblüfft wiedergefunden, da sich nicht die Kandidaten verändert hätten in ihrer Art, Stilart, sondern das Publikum hat sich verändert. Das Publikum hat sich in seinem Verhalten, wie es Fragen stellt, grundsätzlich verändert. So, wie hat sich das für mich geäußert? Wenn man eine Frage vor 4 Jahren zum Beispiel gestellt hat, war die vermutlich so gestellt. Liebe Frau Kanzlerin, was möchten Sie denn in den Erziehungswissenschaften machen? Denn die Schulen sind so schlecht besucht wie nie oder der Lehrkörper pfeift aus dem letzten Loch. Ich bin zwar nicht direkt involviert, aber das kriegen wir alle mit durch unsere Gesellschaft. So in etwa. Wortwörtlich wird es wohl nicht so sein, sondern das Ganze wird noch ein bisschen menschlicher angehaucht sein. Aber so stilformartig und inhaltlich waren im Gro die Fragen. Heute sind die Fragen: Hallo, ich bin dieser Beruf. Was werden Sie jetzt explizit für mich tun? Was können Sie für mich tun? Die Menschen artikulieren und denken sehr egozentrisch. Das ist einfach erklärt. Wir fixieren uns immer mehr auf uns selbst, weil wir die anderen immer weniger sehen. Was daran liegt, dass unsere Welt ein reiner Unterhaltungsmechanismus ist in dieser Gesellschaft, in der wir hier leben. Ich erkläre es nochmal ein bisschen, meinen Gedankengang ein bisschen präziser. Wir sind so egozentrisch, weil wir niemanden in unserer Umgebung wirklich bewusst anschauen, bewusst betrachten und uns dann eine Bewertung eigentlich irgendwo reinholen. Man soll Menschen nicht bewerten, aber wir machen es. Jeder macht es unterschwellig. Für ein Selbst. Und wir schauen andere Menschen nicht mehr an, weil wir keine Langeweile verspüren, weil wir keine Notwendigkeit mehr dazu verspüren. Die Mechanismen, die wir haben, zum Beispiel das Handy, unterbindet das. Wir müssen niemanden mehr nach dem Weg fragen, wir können auf unser Handy gucken. Das heißt, wir haben keine Notwendigkeit, mit jemand anderen zu reden, wenn wir es nicht wollen und nicht uns den Menschen aussuchen, mit dem wir jetzt reden, sondern wir können einfach wirklich nur noch die Menschen, mit denen wir Bock haben, irgendwie reden und die zu unserem Themenkreis passen, die zu einem selbst passen. Man sucht sich den passendsten Partner, man sucht sich den passendsten besten Freund, man sucht sich niemals den richtigen in unserer heutigen Welt. Und deswegen trennen sich so viele Menschen und lassen sich scheiden, weil man sich nicht den richtigen sucht, sondern den passendsten. Ist aber eine weitergeholte These. Fakt ist jedenfalls, wir werden durch dieses Verhalten egofixierter, egozentrischer. So, wenn ich jetzt auf mein Handy, geht mal einfach mal ohne Handy aus dem Haus, ohne irgendeine Unterhaltung, ohne Musik auf den Ohren, ohne irgendwas aus dem Haus und lauf die Straße entlang und guck mal, wie viele Menschen auf die Straße gucken. Wie viele Menschen komplett wie ihr einfach nur durch die Gegend rennen oder wie viele Menschen im Umkehrschluss ihr Handy draußen haben. Wie viele Menschen sich gar nicht mehr darauf einlassen, aus Gründen der Notwendigkeit nicht mehr, aber auch aus Gründen der Unterhaltung. Wie sieht denn meine Unterhaltung in einem Gespräch aus im Verhältnis zu der nächsten Folge, die bei Netflix von meiner Lieblingsserie rausgekommen ist? So. Da habe ich doch gar keine Chance, weil da kann ich doch gar nicht gegen punkten. So ist die Sichtweise der meisten Menschen tatsächlich. Und bis zu einem bestimmten Teil ist es natürlich richtig. Die Unterhaltung, die Netflix bietet, ist qualitativ besser als ein Gespräch mit irgendjemandem auf der Straße in den meisten Fällen. Das Problem dabei ist, wir lernen nicht mehr. In dem Moment, wo wir uns alles aussuchen dürfen und uns nichts aufoktroyiert wird oder wir in Situationen geraten, die unvorhergesehen sind für uns, lernen wir nichts mehr. Wir haben keinen Lerneffekt mehr, wir haben keine Erkenntnis. Und Lernen ist so wichtig in einer Gesellschaft, weil eine Gesellschaft sich ständig weiterentwickelt, ohne dass wir es merken. Das bedeutet, ich entwickle mich nicht weiter in meinem gesellschaftlichen Denken und meiner Art, aber die Gesellschaft hat mittlerweile längst entschieden, dass wir Flüchtlinge zum Beispiel brauchen in Deutschland und dass wir jetzt uns um die kümmern sollen, weil das war der politische Diskurs, das ist die Gesellschaft. Davon habe ich inhaltlich irgendwo mitbekommen, weil es in meiner Timeline aufgekommen ist, aber das verinnerlicht und was das bedeutet, habe ich nicht. Das heißt, entweder ich bin ganz naiv und sage, die sollen alle herkommen, die sollen alle völlig entspannt herkommen, oder andere sagen ja, nee, wir wollen die gar nicht. Die Möglichkeit, dass man das regelt und dass man irgendwo einen Mittelweg findet und dass man Realpolitik, wie man das nennt eigentlich, oder Gesellschaft eigentlich, dass man sich auch darauf einlässt, sieht man gar nicht. Es gibt nur noch die Extreme, weil man sich nicht informiert, weil man sich nicht darüber auseinandersetzen muss, sondern wenn man sich informiert, nur in seiner Blase informiert. Und ich meine jetzt nicht nur die Facebook-Gruppen, in denen sich Rechtspopulisten bewegen, die wirklich eklig sind, sondern auch Menschen, die nur auf Zeit.de lesen oder nur auf Spiegel Online. Das ist auch eine Filterblase, weil natürlich Journalisten, wie sie nun mal sind in unserem System, nicht umhinkommen, Inhalte zu schreiben, zielgerichtet auf ihr Publikum. Und da nicht, eigentlich ist eine gute Zeitschrift eine, die ihren Leser nicht dauernd zufriedenstellt. Aber die wird nicht angeklickt, weil man ja genügend Alternativen hat. Wir haben zu viel Angebot, um uns selber zu kompromittieren zu müssen für irgendwas. Und weil wir es nicht müssen, machen wir es nicht. Ich schmeiß mal ein paar Beispiele rein, was so die Folgen sind. Zum Beispiel, dass auf einmal Menschen in Deutschland sagen, ja, wir müssen eigentlich Krieg führen. Das wäre jetzt mal angebracht, um da unten dem Muslim irgendwie so mal beizukommen, bla bla. Das sind pauschalisierte Aussagen, die dir rausgehauen werden in Deutschland. Und Krieg wollen ganz viele Menschen. So lange, bis sie ihn selber sehen. Deswegen sind die Amerikaner immer so, so affin gegenüber Krieg und finden das eigentlich auch gar nicht so schlimm und Waffen besitzen dann als Folge dann auch. Aber erstmal Krieg, weil wie viele Landkriege in den Vereinigten Staaten gab es denn außer den Unabhängigkeitskrieg? So. Gut, es gab auch noch den Siedlerkrieg im Endeffekt. Aber jetzt mal, wenn wir jetzt mal so die letzten 100 Jahre und die sind vielleicht relevant für die, für das Gesellschaftsverständnis von Menschen betrachten, wie oft gab es denn eigentlich irgendwie einen Invasionskrieg gegen Amerika, das, was man sich nicht selber ausgesucht hat? Ich wüsste jetzt keinen, überrascht mich. Krieg wollen immer alle und die wollen ihn am meisten, die ihn nie erlebt haben. Einfach nur, weil sie nicht um die Nachteile wissen, weil sie sich nicht informieren, weil sie sich nicht informieren müssen. Weißt du, es gibt Menschen, die kaufen, so eine nette Omi oder so, die kauft völlig unbedarft Nescafé oder andere Nestle-Produkte, obwohl da 10 andere Produkte daneben sind. Von der gleichen Qualität. Warum? Ich kann's halt. Man kauft so lange Nestle, bis man mal selber sieht, wie Menschen wegen Nestle zum Beispiel und Privatisierung von Wasser verdursten oder wie Kinderarbeit von Nestle intentionell richtig ausgebeutet wird und genutzt wird und dann auch noch optimiert wird, dass man aus dem einen Leben noch möglichst viel rausholt, bevor das Kind stirbt durch die Arbeit. Das sind Mechanismen, nach denen Nestle vorgeht. Fleisch, ich kann mich übrigens da auch nicht selber von frei machen. Ich bin auch Teil dieser Ignoranz. Die haben wir alle drin. Ich versuche aber so gut ich kann dagegen anzukämpfen. Ne? Fleisch isst man, bis man sieht, wie tatsächlich Tiere zubereitet werden und wie die gequält werden, auch in ihrem Leben, was das für ein Leben ist, was wir da schaffen, weil wir schaffen, wir machen uns zum Gott und zeugen, lassen Tiere sich paaren und überwachen diesen Vorgang des Lebens komplett, bis das Tier dann am Zielort ist und getötet wird. Wir rasieren alles und uns selbst komplett. Komplett weg. Wir beschneiden alles, bis nichts mehr eine Seele hat. Warum? Entertainment. Das führt auf lange Sicht, im Moment sind wir noch nicht in der langen Sicht, aber es führt auf sehr lange Sicht dazu, dass Menschen emotionskalter werden. Amokläufe oder Rumgeballere entsteht nur dadurch, dass Menschen nicht mehr empathisch sind, nicht mehr den anderen sehen. Wir schneiden uns unsere Gefühlsorgane weg. Unser Gefühl für das Gegenüber. Wir schneiden es ab und es ist nicht mehr ranzuführen ab einem bestimmten Punkt. Es ist nicht mehr dran zu kleben oder ähnliches. Wir machen uns durch diesen scheiß Populismus und durch unsere Unterhaltungsmechanismen, der Populismus nutzt diese Kälte, nutzt diese Art des Egozentrismus. Der kann nur gedeihen auf egoistischem Boden. Im Endeffekt. Und wir lassen das komplett auf uns zukommen und machen nichts dagegen, nur weil wir uns nicht damit beschäftigen wollen, weil es für uns einfach und bequem ist. Aber das ist zu einfach. Macht euch euer Leben. Ich muss ein Plädoyer halten. Sorry, ich habe einen menschlichen Moment. Wie auch immer. Macht euch euer Leben schwerer, damit es wertvoller wird. Macht euch euer Leben unangenehmer, damit es lebenswerter wird. Der Mensch auf der anderen Seite ist für den Menschen nur etwas schön, wenn er im Umkehrschluss etwas anderes hat, was nicht schön ist. Weil wir nehmen doch nur in Vergleichen wahr. Wir nehmen gar nicht wahr. Wir setzen immer nur das eine im Verhältnis zum anderen. Das ist Wahrnehmung für uns. Optisch, vom Gehörgang, vom Gefühl. Wir setzen Verhältnismäßigkeiten auf. Unser Leben ist eine Gleichung. Und wenn wir die schweren negativen Sachen rausnehmen, dann ist nichts mehr schön. Und wenn nichts mehr schön ist, ist man gleichgültig. Wenn man gleichgültig ist, schätzt man nichts mehr wert, schätzt man den anderen nicht mehr wert und dann kann man auch einfach mal so in Las Vegas auf Menschen schießen. Wenn mir alles egal ist. Wenn ich völlig Banane bin, dann fahre ich einfach mal in Paris in eine Menschenmenge. Wenn ich völlig emotional gleichgültig bin. Das funktioniert. Diese Mechanismen werden mehr, es wird immer mehr und das ist keine doofe, oberflächliche Angst, die ich habe, sondern das ist eine Befürchtung, eine Tragik, die man meiner Meinung nach kommen sehen kann, einfach nur dadurch, dass Menschen sich nicht mehr mit anderen Menschen auseinandersetzen. Und ich finde es tragisch. Tragisch, traurig, erschreckend. Und ich kann mich nicht vor einer gewissen Angst freimachen. Diese Angst holt mich da öfter an. Ich lasse sie mich aber nicht kontrollieren. Nur in so einem kleinen Moment in einer Radioshow spreche ich das an und dann übermannt mich das für einen kurzen Moment. Aber dann fange ich mich wieder und dann sage ich euch, nutzt euer Leben und nutzt es, indem ihr nicht auf Stimmen, die einfaches Versprechen hört, sondern hinterfragt sie. Denkt darüber nach, fragt euch erstmal nicht, warum ihr das hinterfragt, sondern hinterfragt erstmal für euch. Ihr müsst nicht den Menschen ankritisieren, ihr könnt das erstmal nur für euch tun, weil das wird euch später helfen. Es wird euch später helfen. Wenn ihr natürlich dann auch noch das hinterfragen wollt, warum ihr das tun sollt, tut das auch. Aber tut es. Denkt. Denkt darüber, wie ihr denkt. Nur das wird jeden von uns irgendwo ein Leben leben lassen, was schön ist. Und auch was für die anderen dann schön ist. Dass man nicht auf Kosten anderer ein schönes Leben hat, wie Populisten, die dann eben sagen, okay, der Kuchen, ich nehme mir ein Stück, damit die anderen nichts mehr kriegen. Und deswegen gibst du mir jetzt das Stück Kuchen, damit wir beide auf der sicheren Seite sind gegen alle anderen. Lasst euch nicht in diese Scheiße reinziehen, denkt nach. Sorry, kann auch nicht viel mehr sagen, das war Piraten der Lehre. Wenn Populismus die Welt regiert, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Semikolon. Ich muss jetzt ein tolles Lied spielen. Eins meiner Lieblingslieder kriegt ihr jetzt auch nur, weil ich jetzt gerade traurig bin. Coop, und zwar Coop Island, heißt die Band eigentlich, mit Come to Me. Das war Piraten der Lehre. Ich hab euch trotzdem sehr lieb. Ciao, ciao.